Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich sehr, heute unsere neue Folge mit euch aufnehmen zu dürfen. Hallo Eike, hallo Klaus.
Hallo.
Hallo Miria.
Ja, was haben wir uns für heute vorgenommen? Das gute Leben schauen wir uns gemeinsam an. Was ist es überhaupt und wie kommen wir dahin? Ich freue mich total schon drauf, auch eure Ansichten dazu zu hören. Und manch einer würde jetzt sagen, wenn uns so zuhören, wow, schon Sokrates hat sich mit dieser Frage sein Leben lang beschäftigt. Was ist eigentlich ein gutes Leben und was braucht es, dass man da hinkommt? Und ist es eigentlich nicht verantwortungslos, auch heute in diesen Zeiten, die wir haben, über das gute Leben nachzudenken? Aber wir sind der Meinung, ganz im Gegenteil. Es ist wichtiger denn je, sich diese Frage zu stellen. Bevor wir loslegen, will ich schon noch mal kurz wissen, wir haben uns ja schon länger nicht gesehen und gehört. Wie war eure Urlaubszeit? Was habt ihr gemacht? Wo seid ihr gewesen? Lasst mal kurz reinhören. Was, Berg oder Meer? Wo seid ihr gesteckt?
Bei mir war es Meer. Ich habe selbst Sorge betrieben in der Bretagne. Das heißt, da muss man sich erst ein bisschen über mehrere Tage hinbewegen, war also dann noch in Frankreich unterwegs und dann haben wir uns ans Meer gesetzt und zum ersten Mal wieder ohne Kinder oder fast zum ersten Mal wieder ohne Kinder und am Meer gesessen und so das Gefühl gehabt, da kommt man runter. Ist ja auch so ein bisschen mythisch, weswegen kommt man ausgerechnet am Meer runter. Aber bei mir ist es tatsächlich so, insofern hatte ich ganz schön.
Berg oder Meer, weder noch, würde ich sagen. Doch, einmal waren wir auch am Meer. Ich war wahrscheinlich zum 15. Mal in meinem Leben in der Toskana, super originell. Tatsächlich das erste Mal mit Kind. Und auch das verändert natürlich so einen Urlaub. Es war sehr heiß und trotzdem toll.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe mal den Klassiker wieder gelebt. Ich war in Südtirol, habe viel Sport gemacht, lecker gegessen und ja, auch getrunken. Ach, das ist eigentlich schon so ein perfekter Übergang, finde ich, zu unserem heutigen Thema. Diese gegensätzlichen Urlaubsformen, die man so hat, egal ob Aktivurlaub oder Wellness, die Welt kennenlernen, andere Kulturen oder an den Ort, Klaus, wo man schon häufiger war und wo man auch weiß, was man bekommt. Es ist so unterschiedlich. Aber was man in dem Zusammenhang doch immer wieder hört, ist dieser Satz: Ach, es war so schön, mal einfach tun und lassen zu können, was man will. Wunderbar. Da sind wir so ein bisschen in dem guten Leben angekommen. Was ist es eigentlich? Man sagt ja auch immer, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Den Rest bekomme ich schon von alleine hin. Leider auch ein Thema, wo man nicht komplett zu 100% beeinflussen kann. Und ich weiß, Eike, du beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema Megatrend Gesundheit. Ich mich natürlich auch. Und da an dich auch die erste Frage. Ist das das Hauptthema? Natürlich gehört noch viel zusammen, aber wie bringst du Gesundheit mit einem guten Leben in Verbindung?
Also zunächst bringe ich Gesundheit mit Megatrends in Verbindung, weil dieser Gesundheitsmarkt in den letzten Jahren wahnsinnig nachgefragt ist, der sich jetzt durch Digitalisierung deutlich dramatisch verändert durch künstliche Intelligenz. Deswegen ist es für uns ein wichtiger Megatrendbereich. Aber wir machen aktuell auch eine Lebensstilstudie und da fragen wir nach Lebensstiltrends. Und da muss man die Frage schon beantworten, die uns oft gestellt wird als Trendforscher. Wie werden wir in Zukunft leben? Und da stellt sich die alte philosophische Frage seit Sokrates, wie sieht das gute Leben aus? Und da hat es ja in den letzten Jahren auch viele Trends gegeben. Also ich nenne mal zwei. Selbstoptimierung, der auch sehr durch die Social Media gegangen ist. Junge Frauen empfehlen uns, wie man den Tag beginnen soll mit Zitronensaft, lauwarmes Wasser und so weiter. Und es gibt diesen Trend der Longevity. Wir sind unterwegs und was nur noch zu lösen ist, ist, wie wir unsterblich werden. Darüber reden wir ja auch schon ungefähr seit 10 Jahren. Auch da passiert im Moment sehr viel. Und deswegen ist es wichtig, über dieses Thema Gesundheit zu reden. Auch wenn das auf den ersten Blick für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen merkwürdig sich ausnimmt gegenüber der Tatsache, dass wir dabei sind, gerade den Klimawandel einzuhegen und das uns irgendwie nicht gelingen mag.
Klaus, hast du irgendwas, was du ergänzen willst dazu? Ansonsten fällt mir schon gleich die nächste Frage ein. Aber Klaus, leg du mal los.
Ich stell fest, also jenseits natürlich des allgemeinen Platzes, dass Gesundheit nicht alles ist, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich glaube, das stimmt schon, dass sich das sehr verändert im Laufe des Lebens. Also mit 20, 30 habe ich mich für unverwundbar, um nicht zu sagen für unsterblich gehalten. Das war doch das Normalste von der Welt, dass man seinen Körper mit Alkohol und allem anderen misshandeln konnte und trotzdem durfte der am nächsten Tag wieder funktionieren. Das ist dann im zunehmenden Alter doch, kriegt das einen anderen Stellenwert, dass man doch plötzlich mal sich auf die Waage stellt, um zu gucken, in welche Richtung der Körper sich denn so verändert und dass man dann vielleicht auch ein bisschen gegensteuert. Also Megatrend, Gesundheit wird vielleicht auch ein bisschen von der alternden Gesellschaft mitbestimmt, die gleichzeitig ja einerseits diese Jugendlichkeit nach wie vor hinterherläuft. Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein. Ja, also ich glaube, da erkenne ich mich schon drin wieder, dass das einen hohen Stellenwert kriegt.
Also als Eike auch so angefangen hat zu erzählen, ich kriege dann morgens schon gesagt, dass am besten das Erste, was gut ist, ein Zitronenwasser oder was auch immer ist, mal provokativ reingestellt. Wir sprechen da ja über auch so den Selbstoptimierer, Self-Design. Ist es nicht eigentlich das Gegenteil von einem guten Leben? Mal provokativ gesagt, dass man wirklich alles knallhart ausrichtet und in einer Struktur auch, ich sag schon, fast in Zwängen drin steckt, um diesen Gesundheitsaspekt mit zu beachten. Das kann es doch nicht sein.
Ja, ich glaube,
du
hast das schon ziemlich gut erfasst. Wenn man sich das bei Instagram oder mittlerweile muss man ja immer nach TikTok gucken, anschaut, da sieht man junge Frauen und die unter so einem Hashtag wie Becoming That Girl, also eine richtig tolle Frau, eine junge Frau zu werden, da gibt es dieser Hashtag Becoming That Girl wurde 2 Milliarden Mal aufgerufen. Ich beziehe mich da auf 2021, 2022. Das wird sicherlich noch deutlich mehr geworden sein. Und dann sieht man da, kann man eine junge Frau verfolgen, die morgens total fit ist, abenteuerlustig aufgeschlossen in der schicken Küche steht und uns erklärt, lauwarmes Zitronenwasser trinken, Sport, Yoga, meditieren, duschen. Ganz wichtig, Skincare, also Gesichtspflege, aufwendig eine Smoothie Bowl zubereiten, Journaling, das heißt Tagebuch schreiben, To-Do-Listen erstellen, die bereits aufgeräumte Wohnung aufräumen, bla bla bla. Das ist das, was passiert und da beginnt man sich schon zu fragen, also wenn man so morgens das eben nicht getan hat, ist das die Fortsetzung der Leistungsgesellschaft? Wir wollten doch hier über das gute Leben reden und so ein bisschen hört sich das an, zumal sich diese Gesundheitsinfluencerinnen natürlich verkaufen wollen. Das ist ja gar keine Frage. Besteht das Leben tatsächlich dann nur noch in mehr Anstrengung, mehr Disziplin, gesünder Leben? Und was arbeiten die eigentlich? Und was macht ihr Mann? Und ist es nicht vielleicht, dass eine Frau ist, auch ein bisschen ein anachronistisches Bild von dem Vormittag einer jungen Frau? Das geht einem so durch den Kopf bei dieser ganzen.
Mir fällt gerade was ein dazu, was Ökonomen, ich oute mich wieder als Volkswirt, über Themen gesagt und geschrieben haben, wo man es am wenigsten erwartet, weil wir von Selbstoptimierung sprechen. Optimierung ist ja eigentlich nochmal was anderes als Maximierung. Und ich glaube, das ist ja jetzt vielleicht auch nicht sehr originell, dass es immer um das richtige Maß geht. Es spricht nichts dagegen, dass man irgendwie auf seinen Körper achtet. Aber irgendetwas maximieren zu wollen oder optimieren zu wollen mit diesem ökonomischen Imperativ, Nutzenmaximierung oder sonst was Maximierung, das hat ja die Maßlosigkeit quasi schon im Begriff mit drin. Und Gary S. Becker, Nobelpreisträger, hat mal gesagt, dass alle, wie hat er sich ausgedrückt, jedes Leben ist bis zu einem gewissen Grade Selbstmord. Weil wir natürlich noch mehr auf unsere Gesundheit achten könnten, als wir es normalerweise tun. Also wir hätten noch mal vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr längere Lebenserwartung gehabt, wenn wir uns mehr bewegt hätten und weniger Fett gegessen hätten. Und so, da niemand bis zu diesem absoluten Maximum, Optimum Gesundheit als alleroberstes Ziel maximiert, sondern eben vielleicht zwischendrin auch mal genießt oder vielleicht auch mal faul ist, deutsche Farniente, sind wir im Grunde alle bis zu einem gewissen Grad Selbstmörder, weil wir unser Leben früher beendet haben, als wir es eigentlich hätten noch weiterführen können. Das zeigt dieses wirklich kranke Denken in dieser Maßlosigkeit. Es ist nie genug, man kann immer noch mehr tun. Könnt ihr damit was anfangen, oder?
Ja, mir fällt das sofort ein, kauf dich glücklich. Das ist genau das, was es für aus meiner Sicht nicht ist. Ein gutes Leben ist nicht Konsum pur und materialistische, das Leben in vollen Zügen zu genießen, sondern, wie wir gerade gesagt haben, Gesundheit ist ein Punkt, der damit dazukommt. Die Konsumgesellschaft, ja, da geht es jetzt, wenn ich das in den Kontext mit Gesundheit setze, viel um Problemlöser und solche Dinge. Da hat man schon gute Schnittmengen, aber alles in einem gewissen Maße. Und was du gesagt hast und was mir auch dazu einfällt, Klaus, ist dieses Schizophrene. Eigentlich sagen wir, Gesundheit ist eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Und parallel stellen wir fest, was sind denn die Krankheiten? Gerade jetzt mal wieder mal am Beispiel Amerika, an was wir hauptsächlich sterben. Da sprechen wir dann über, helft mir, über Herzgeschichten, über Blutzucker, Diabetes und solche Dinge, die einfach durch ein ungesundes Leben häufig auch hervorgerufen werden.
Die Wohlstandskrankheiten.
Schon nicht so ganz einfach, die Sache. Ja. Es ist echt. Es
sterben inzwischen mehr Menschen an Übergewicht als an Unterernährung, hat Harari mal festgestellt.
Ja,
das ist, oder immer dann, wenn es auch zu etwas Zwanghaftem oder eben zu etwas Suchthaftem wird. Also die vielen, vielen Essstörungen, ob jetzt Magersucht, Bulimie oder sonst was, da läuft ja was aus dem Ruder. Ne? Da ist ein am Anfang vielleicht verständliches Bestreben danach, dass man schlank und gut aussehen will nach den herrschenden Regeln, die da auf TikTok vorgegeben werden. Und das kann man aber immer weiter treiben. Und dann wird es halt pathologisch.
Was in dem Zusammenhang ja immer gerade immer mehr auch an Gewicht gewinnt, sind solche Themen wie Resilienz, Achtsamkeit. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Selbstfürsorge, solche Dinge, die finde ich gar nicht schlecht und gewinnen ja sowohl im Privatleben wie auch im Arbeitsleben. Da wird auch viel investiert in solche Dinge, auch in Schulungen. Das finde ich sehr spannend in dem Zusammenhang. Es hilft mir schon, dass ich mich auch besser fühle.
Der Punkt ist ja, dass wir so ein bisschen überlegen wollen, was macht das gute Leben aus? Und wir merken, so in den letzten 10 bis 20 Jahren purzeln solche Begriffe wie Quantified Self, also ich kann mich selbst, indem ich mich digitalisiere, indem ich mit meinem Lauftracker und Live-Tracker und was auch immer unterwegs bin, kann ich mich optimieren und ich bin so ein Dead Girl in den Social Media und entwerfe so ein ideales Selbst, was aber nach sehr viel Arbeit klingt und Frauen reduziert zu so einer Wellnesspuppe. Und da fragt man sich, ist das tatsächlich der richtige Weg? Gibt es nicht andere Zugangsweisen, wie man sich persönlich wohlfühlt? Und was hat das eigentlich damit zu tun, dass wir unsere Gesellschaft vielleicht verändern müssten, um mit Klimawandel zurechtzukommen und um zu besseren Menschen zu werden? Das ist ja auch, das wäre ja auch mal eine Vision, das wäre ja auch mal eine Perspektive. Ne? Also für mich ist das...
Finde ich super spannend, lass uns da mal weiterdenken und dranbleiben.
Wenn ich auf dieses Selbstoptimierungsthema schaue, dann hat das, so wie ich es euch jetzt auch vorgestellt habe, hört sich das sehr stark auch nach Selbstbezogenheit an. Ne? Und Selbstoptimierung, da soll sowas wie Selbstakzeptanz, also dass ich mit mir zurechtkomme, geschafft werden mit bestimmten Produkten, indem ich mich mit Dead Girl und Becoming was auch immer kurz schließe. Da soll meine Selbstakzeptanz steigen, so sagen das die Gurus im Moment. Und eigentlich ist das aber auch nur Selbstkontrolle. Oder ich habe da das Gefühl manchmal, wenn ich diese Influencer da agieren sehe, dass sie wirklich so ihr eigenes Leben und ihren Körper versuchen, als ein Arbeitsprojekt zu begreifen. Und da sind dann, da kommen ja dann wieder andere Begriffe noch dazu. Biohacking, Bodyhacking, also alles das, was meinem Körper, also was die Selbstakzeptanz noch nicht schafft, das können wir uns jetzt kaufen, da können wir uns richtig ernähren und da gehen wir auch in den Bereich der Chirurgie. Das machen immer mehr Leute, auch immer mehr Männer. Und dann werden wir so eine Gesellschaft von selbstoptimierten, ja was denn, Robotern, die perfekt sind, aber mir fehlt dann immer, als Trendforscher, der sich mit sozial-ökonomischen Phänomenen beschäftigt, die Frage, was wird das denn aber für eine Gesellschaft in der Zukunft dann sein, wenn wir alle so selbstoptimiert sind oder Peter Thiel auf dem Weg ist zur Unsterblichkeit oder zumindest schon mal 120 Jahre alt geworden ist. Was ist das für eine Gesellschaft? Und da fallen mir viele kritische Aspekte ein.
Und wenn ich das rausstreichen darf, was du gerade gesagt hast, wenn wir alle, es werden niemals alle, es wird genau dort auch wieder so eine Teilung der Gesellschaft stattfinden, in die First World Problems sich mit der Optimierung ihrer, weiß ich nicht was, für Faszien beschäftigen können, während die drei Viertel der Weltgesellschaft wahrscheinlich damit kämpft, irgendwie was zu essen zu haben und so weiter. Und diese Peter Thiels sind natürlich die Spitze der Pyramide, ein paar wenige von den vielen Milliarden, die sich diese Luxusprobleme hingeben können. Und wir drei, würde ich mal sagen, sind in der glücklichen Situation, zwar keine Milliardäre, noch nicht ganz. Und trotzdem können wir uns immerhin schon mal über sowas Gedanken machen. Und wir können mal einen Fitness-Tracker auf unserem Handy installieren und können einmal am Tag drauf gucken, wenn wir gelaufen sind. Aber ganz, ganz viele Menschen haben ganz, ganz andere Sorgen als das. Und das sollten wir immer nicht vergessen.
Ja, was mich gerade, ich fühle mich auch halt von der Digital.
Das Problem bitte? Ist, also die, oder so ist es ja bisher immer gelaufen, von diesen Social-Media-Aktionen, so wie solche Konsumtrends, würde ich das jetzt mal nennen, das sind wirklich relativ kurzfristige Konsumtrends, so wie die gesetzt werden, also optimiere dich selbst, investiere in Selbstoptimierung, hat man ja früher, ist man ja früher, oder sagen wir mal so in der neoliberalen Ära seit den 80er Jahren davon ausgegangen, wenn so ein Trend gesetzt ist, dann machen das zunächst die First Mover, dann macht das Peter Thiel und dann trickelt das down, dann setzt sich das fort und wir werden alle gesünder. Ja, und da gebe ich dir, Klaus, vollkommen recht, das hat ja nie funktioniert. Ne? Insofern ist das, was wir wirklich auf vielen Konferenzen ernsthaft, ich habe es auch in unserer Gesundheitsstudie geschrieben, als Selbstoptimierung begreifen, eigentlich ein Trend, der nochmal unsere Konsumfähigkeiten weiter dehnen soll auf unseren eigenen Körper. Und das heißt jetzt nicht konsumiere, weil es sind ja schlimme und Jahre der Dürre hinter uns, sondern optimiere dich selbst, weil du ja auch sehr alt wirst. Und da ist meines Erachtens das Problem. Wir haben es nie geschafft, obwohl wir seit 20, 25 Jahren immer gesündere Nahrungsmittel produzieren, der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin immer aktiver ist und auch weiß, dass 2/3 der Gesellschaft verbal aufgeschlossen sind bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Also sagen, ja, ich finde es ganz okay, dass ich mal, ich habe jetzt beim Aldi auch mal mehr Gemüse gekauft, aber tatsächlich das nicht umgesetzt wird. Also da fragen wir uns als Trendforscher dann schon, also wie müsste ein Individuum aussehen, das Selbstakzeptanz lebt, danach strebt, aber dann auch in der Lage ist, die Gesellschaft zu verändern. Und da, also diesen Aspekt sehe ich bei dem Thema Selbstoptimierung also dann definitiv nicht. Selbstoptimierung ist ein Markttrend, ein Konsumtrend und der hat problematische Aspekte, wenn man über Selbstoptimierung redet, sollte man auch sich immer klar machen, wie viele Leute mit Ernährungsdiseases, falsche Ernährung, überzogener Leistungsanforderungen gegenüber sich selbst, Magersucht und so weiter, gerade in den westlichen Gesellschaften existiert. Also Selbstoptimierung ist jetzt nicht so der Lebensstil, den ich für zielführend halte.
Ich würde nochmal zwei Dinge vielleicht zusammenbringen, wenn ich darf. Die Achtsamkeit, hatte die Mirja angesprochen, und dann dieses Quantified Self, also die Idee und die Versuchung, das immer über Datenzahlen und Tracker und so weiter zu managen. Und ich habe, ihr kennt sie beide, die Ottilia am Wochenende mal wieder gesehen seit langer Zeit, die in unserem MBA-Programm auch das Thema Mindfulness als Dozentin vertritt. Und dann habe ich ihr in der Pause einer Tagung, auf der wir waren, erzählt, dass ich jetzt irgendwie auch das ganz toll finde, dass ich da irgendwie so viel laufe und dann immer meine Schritte zähle und meinen Puls und meine Herzfrequenz und ich weiß nicht was alles. Und ich merkte, wie sie mich so ein bisschen skeptisch anguckt und hat dann auch gesagt, ja, ich weiß, Ottilia, du wirst wahrscheinlich denken, ich brauche doch kein Handy und keine App, um zu spüren, ob mein Körper im Gleichgewicht ist, ob dem was fehlt oder ob es ihm gut geht. Dafür brauche ich doch keine digitalen Daten. Das weiß ich doch, wenn ich achtsam bin, spüre ich das doch selber, ob ich einen steifen Nacken habe oder nicht, um es mal ganz platt zu machen. Das, glaube ich, ist tatsächlich so ein Punkt, diese Gefahr, dass wir irgendwie letztendlich Dinge auch outsourcen, die man eigentlich auch in sich hätte. Und wir brauchen aber von außen die Bestätigung, den Anreiz, dieses Sportliche, dieses Quantifizierende und das Optimierende, damit es uns tatsächlich, dass wir uns sagen können, es geht mir jetzt wirklich gut, weil ich tatsächlich 200 Gramm abgenommen habe seit vorgestern, oder?
Also ich bin ja ganz ehrlich zu mir, ich muss da aufpassen. Ich bin eine von denen, die, wenn sie zum Joggen geht, auf ihrer Stammstrecke, so jetzt habe ich's, dann auf die Uhr guckt bei dem und dem Baum und sagt, na, oh, da bist du aber normalerweise 20 Sekunden schneller oder so. Ich bin schon immer so, der interne Wettbewerb findet bei mir statt. Und da bin ich dazu auch noch ein sehr neugieriger Mensch und nutze auch diese Möglichkeiten, die mir auch viel vorangetrieben durch Megatrend Individualisierung und Digitalisierung mit an die Hand gegeben werden. Und muss da wirklich auch immer schauen, was ist es wirklich, was da zu mir passt und mich nicht zu sehr in eine Struktur reinbringt. Es ist nicht die App Better Me, die ich wirklich auch auf meinem Handy habe und ausprobiert habe. Es ist was anderes, wo ich letzten Endes meinen Alltag frei gestalten kann zu einem gewissen Grad und aber solche Tools schon brauche, um meine Disziplin beizubehalten. Wenn wir mal weggehen zu dem Thema Gesundheit, und es ist auch mit Ottilia verbunden, das Thema glücklich, was ja auch noch mit dranhängt für ein gutes Leben. Was fällt euch denn dazu ein zum Thema soziale Kontakte, Beziehung? Ich sag's vorweg, ich bin meine Lebensphilosophie und mein Glaube ist da wirklich zu dem Thema absolut, dass es Menschen an meiner Seite braucht, die mit mir die schönen Momente teilen, die mich auch lieben und wertschätzen. Das tut sehr gut. Und es ist eben nicht nur so eine Kopfsache, wie wir jetzt gerade viel drüber gesprochen haben und Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch das Herz, was für mich ein ganz wichtiger Faktor ist, um mein gutes Leben, wie ich es für mich definiere, zu führen. Was sagt ihr dazu?
Also ich wollte ohnehin schon einschreiten. Also wir reden jetzt über Selbstoptimierung und haben uns alle klar gemacht, dass wir das ja irgendwie auch tun. Und weil wir ja auch wissen, dass wir älter werden, wenn es gut geht, als 68. Aber ist das denn ein Leben, was wirklich glücklich macht, wenn unsere Körpersäfte hundertprozentig funktionieren und wir als 60-Jährige aussehen wie, naja, vielleicht 53? Reicht das denn für ein gutes Leben? Und ich glaube, es reicht nicht. Und ich kann aber deine Überlegung, Mirja, deine Frage kann ich beantworten, indem ich sage, die alten Griechen, die haben über sowas nachgedacht. So kurz nach Christi Geburt, so im Jahr 100, 200. Und auch die Römer haben darüber nachgedacht. Und die haben, das hat uns der Kollege Michel Foucault, französischer Philosoph, ja so überliefert, die haben sich mit sowas wie Selbstsorge beschäftigt. Und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Zugang zu diesem Thema Gesundheit und Selbstoptimierung. Foucault sagt, Selbstsorge heißt, ich sorge mich um mich selbst. Ich suche nicht nur nach der höchsten Weisheit. Ich suche auch nicht nur Selbsterkenntnis, sondern ich betreibe Selbstsorge. Das heißt, bei mir steht im Zentrum, ich strebe danach, dass es mir möglichst gut geht. Und erst dann bin ich in der Lage, rauszugehen und auch zu schauen, weil ich mich positiv verändert habe. Also das Thema Veränderung spielt da auch eine wichtige Rolle. Ich suche nicht, wie im Yoga oder wo auch immer, mein inneres Zentrum, sondern ich weiß, dass meine Aufgabe darin besteht, indem ich mich um mich selbst sorge, dass ich mich auch verändere. Und das Interessante ist jetzt, Foucault liest den Griechen ab, Stoiker, Seneca, anderen Leuten, dass es unausweichlich ist, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, wenn wir bessere Menschen werden wollen, wenn wir eine gerechtere Gesellschaft werden wollen, dann müssen wir diese Selbstsorge betreiben, dass wir uns selbst besser akzeptieren können, dass wir vieles besser verstehen, dass wir veränderungswillig uns gegenüber auch sind. Und dann kann dieser Sprung kommen, dass wir auch anfangen und sagen, so, was ist jetzt außerhalb meines Körpers noch wichtig, um die Welt zu verändern, um mit sich im Einklang zu leben, aber auch mit seiner, mit unserer Gesellschaft im Einklang zu leben. Insofern, das hast du ja, Merija, das hast du ja die ganze Zeit immer wieder bei diesem Thema aufgeführt, dass du sagst, wenn du mich nach einem guten Leben fragst, dann ist das, hat das nicht nur mit meinem Individuum zu tun, dann sind das andere Menschen. Und das sagen, das sagen Foucaults, olle Griechen sagen das auch. Du kannst eigentlich zu dieser Selbstsorge, ein ganz wichtiges Element dieser Selbstsorge ist, dass du dich auch in anderen Menschen spiegelst, dass andere Menschen dir Rat geben, dass andere Menschen dich beobachten. Denkt man sofort Therapie, ne? Beratung und so weiter. Genau das ist das, dass du im Gespräch mit anderen auch dahin kommst, dass du sagst, ich müsste mich jetzt wieder mal verändern. Also das ist
Selbstreflexion.
Selbstreflexion, das ist ein ganz wichtiges Wort. Und dieser Begriff der Selbstsorge, so wie ihn die Stoiker da entwickelt haben, der ist auch ganz getrennt von dem, was die Christen eigentlich in ihrer Ethik fordern. Und die sagen nämlich, wenn du in dieser Welt etwas werden willst und etwas bewegen willst und Gutes tun willst, was müssen wir dann machen? Spenden. Selbstlos sein. Na, die christliche Ethik sagt, wir müssen selbstlos sein, um die Welt zu verbessern. Und was spannend an den Griechen, so wie sich Foucault versteht, finde ich, dass er genau das nicht sagt. Wir müssen nicht selbstlos sein, uns aufgeben, sondern nur, wenn wir uns um uns selbst kümmern, sind wir auch in der Lage, vereinfacht gesagt, die Welt zu verändern. Ne? Und das ist doch ein schönes Persönlichkeitsideal, finde ich, oder?
Hey, was ich damit verbinde, wenn ich an meine Vorstellungen, was ich mir wünsche, um glücklich zu sein, auch denke, ist, auf was da gut reinspielt, ich bin der festen Überzeugung, ich brauche so ein gewisses Ziel oder Perspektiven und Ideen, wohin meine Reise noch gehen soll. Das ist so mein innerer Antriebsfaktor. Und da gehört einfach auch die Auseinandersetzung mit mir selber dazu und auch eine Vorstellung, wie ich es mir wünsche. Und da kann mir erstmal da draußen keiner helfen in meinem sozialen Umfeld, sondern da bin erstmal wieder ich gefragt. Und das habe ich mir so anhand von dem, was du gerade erzählt hast und dem Foucault, den ich noch gar nicht kenne, den muss ich mal nachlesen, sollten wir auf jeden Fall mit in unsere Shownotes mit reinnehmen auch. So draufgekommen in meine persönliche Übersetzung.
Das ist schon lange her. 70er, 80er Jahre.
Klaus, kennst du Foucault?
Ich habe das, was Eike jetzt da wiedergegeben hat, nicht gelesen, nicht im O-Ton gelesen, aber ich weiß schon ein bisschen, was der sonst so gemacht und gedacht hat. Ja.
Also es ist mein einflussreicher Philosoph, der in den letzten Jahren, in den 70er, 80er Jahren den Strukturalismus ganz stark geprägt hat und der bekannt damit geworden ist, das hat aber nicht nur er gesagt, so in den 70er, 80er Jahren, dass er sagte, dass das Subjekt existiert gar nicht. Das Subjekt wird in der Gesellschaft von Diskursen eigentlich erst hervorgebracht. Und umso erstaunlicher war es, dass er aber am Ende seines Lebens tatsächlich zu diesem Thema zurückkommt und nach wie vor sagt, es gibt nicht das Subjekt, sondern Subjekte werden hergestellt von Diskursen, Gesellschaft, Wirtschaft etc. Aber am Ende doch sagt, aber man kann schon sagen, wie ein ideales Subjekt aussehen könnte. Wen das interessiert, der kann in diesem kleinen Bändchen gucken, Ästhetik der Existenz. Das sind nur noch Interviews von ihm gewesen in den letzten Jahren. Und da entwirft er wirklich so ein Persönlichkeitsideal, weil wir uns ja fragen, wie sieht das gute Leben aus, wie werden wir in der Zukunft leben, ein Persönlichkeitsideal entworfen hat, was mit Selbstoptimierung echt nichts zu tun hat. Und was ich eine schöne Orientierung finde, wie kommen wir von Selbstakzeptanz dahin, Gesellschaft zu verändern. Da muss es doch irgendeinen Weg geben. Das ist schwierig, aber kann man ja mal drüber nachdenken.
Das finde ich sehr schön. Das halte ich gerade so, stelle ich für mich fest, unser Gespräch, diese Brücke auch von mir selber, was bedeutet es für mich? Und wir haben sehr über den Menschen an sich gesprochen und diesen Zusammenhang auch mit den, ich nenne es jetzt, Infrastrukturen des Lebens und der Gesellschaft. Ja. Das schreit nach einem Zweiteiler, finde ich. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben mal noch kurz bei dem Menschen an sich. Ich möchte euch noch mal ein bisschen triggern, dieses Thema soziale Beziehungen, auch im Hinblick auf den Blick nach vorne, wenn ich da hinschaue. Ich kann jetzt nicht sagen, wir sind 1:1 alle drei eine Generation, aber ich halte es mal so fest, wir sind sicher nicht eine der jüngeren Generationen alle drei. Da passiert ja ganz schön viel im sozialen Miteinander. Da spielt die Digitalisierung, das Vernetzen noch eine viel größere Rolle und läuft auch ganz anders. Ich würde das gerne mal mit der Zukunftsbrille noch in Verbindung bringen. Gibt es da irgendwelche Herausforderungen, auch gerade vor allem für nachfolgende Generationen oder die Jüngeren oder vielleicht auch Vorteile im Zusammenhang mit meinem sozialen Umfeld, die es besonders zu beachten gibt?
Also ich wollte sagen, es gibt unfassbar viele empirische Untersuchungen, die zeigen, dass diese funktionierenden, tragfähigen Beziehungen, privaten, als Gratiszugabe obendrauf auch noch dafür sorgen, dass du zufriedener bist und dass du länger lebst. Also das ist ein Geheimnis der Menschen, die lange leben, dass sie gut funktionierende, stabile soziale Beziehungen haben. Insofern ist das allein schon wieder ein Hinweis darauf, dass man nicht das individuelle Glück trennen kann und sich selbst irgendwie genüge ist, wie so eine Monade. Das funktioniert. I, me, myself und ich. Das funktioniert aus grundsätzlichen Erwägungen schon nicht. Und die, wir haben natürlich noch keine langen Zeitstudien darüber, wir haben schon öfter darüber gesprochen und ich will jetzt nicht wieder in diese allgemeine Kritik einstoßen, aber wir kommen nicht drum herum. Also die langfristigen Wirkungen von Social Media und von übermäßigem Handygebrauch werden wir halt erst in 10, 20, 30 Jahren sehen, was das mit den jungen Generationen dann gemacht hat. Und die Befürchtung von vielen ist nichts Gutes. Es ist nicht alles schlecht, aber sie führen tendenziell eben zu anderen weniger intensiven, weniger stabilen, weniger emotional erlebbaren Interaktionen und Beziehungen, eine Vereinsamung. Und dann kam auch noch Corona und wer weiß, wann die nächste Pandemie kommt. Das macht sicherlich für die jungen Generationen noch viel schwieriger als für unser eins, diesen Faktor eines gelingenden Lebens hinzubekommen. Ja, was nützen mir die 1200 Follower und die 500 Likes, die ich auf irgendeinen Post bekomme, wenn in Wahrheit niemand weiß, dass es mir gerade ganz dreckig geht, weil ich stelle ja nur immer das Schöne ins Schaufenster, die tollen Urlaubsbilder und die sonstigen Bilder und erzähle ja niemandem, dass ich jetzt gerade irgendwie in einer depressiven Verstimmung festhänge.
Ganz schön viele Denkanstöße heute. Ich habe mich so... Im Hinblick auf die heutige Sendung habe ich mir überlegt, was sind so Punkte, die ich mit euch gern ansprechen möchte, wenn es um das Glück, das gute Leben geht. Und ich habe mir jetzt gerade die rausgepickt, wirklich was mich als Mensch betreffen. In der zweiten Folge haben wir gerade beschlossen, machen wir eine zweite Folge, ja. Gucken wir uns mal so die Verbindung, die Umwelt und alles, die Außenwelt an in dem Zusammenhang. Ich habe ein Punkt noch auf meinem Zettel. Das Thema Arbeit. Das ist ja so eine philosophische Frage auch. Was würde ich machen, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste? Das kommt extrem häufig, auf jeden Fall in meinem Freundeskreis, wenn man über das gute Leben und das persönliche Glück spricht. Und ich habe eine ganz klare Vorstellung. Also ich brauche die Arbeit nicht, um glücklich zu sein. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele auch in meinem engeren Freundes- und Bekannteskreis es gibt, die immer sagen, nee, für mich ist das extrem wichtig, weil ich will auch meinen Beitrag leisten, ich will mich selber spüren, etc. Wie sieht's denn bei euch aus? Was denkt ihr darüber? Und ich möchte natürlich auch wissen, braucht ihr Arbeit, einen Job? Wir sind jetzt gerade so in Richtung Workation vielleicht auch, um glücklich zu sein. Wer traut sich?
Ich mache einen kleinen Schritt zurück und frage nochmal, du setzt es im Moment, wenn ich dich richtig verstehe, gleich das gute Leben und das Glücklichsein. Und ich könnte jetzt mal die steile These behaupten, dass das nicht dasselbe ist. Es geht gar nicht um, ich zitiere den von mir sehr geschätzten Sigmund Freud, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Schöpfung natürlich in Anführungszeichen, er hat ja nicht an sowas wie die Bibel oder den lieben Gott geglaubt. Diese Vorstellung von glücklich sein, das ist, frag mal deinen Hund, ob er glücklich ist, frag mal irgendwie eine Taube, die da draußen rumläuft, ob sie glücklich ist. Das ist eine Vorstellung, die man vielleicht ja auch mal über Bord werfen könnte. Und weil du gerade nach der Arbeit gefragt hast, für Freud ging es darum und nicht nur für ihn, glaube ich, das Wichtigste im Leben ist, dass man arbeits- und liebesfähig bleibt oder wieder wird. Das sind die zwei Dinge, die ein Leben ausmachen, Liebe und Arbeit. Und Arbeit natürlich nicht unbedingt verstanden als abhängige Lohnarbeit from 9 to 5, sondern eben das Tätigsein in der Welt, also irgendetwas verändern an dem, was da vorgefunden wird, was Sinnvolles tun, wirken und nicht nur konsumieren und nicht nur irgendwie sich ablenken und amüsieren, sondern etwas tun und liebesfähig sein. Und damit meint er auch noch mal mehr, als jetzt irgendwie möglichst viele Sexualkontakte zu haben. Das, finde ich, sind zwei Aspekte, die vielleicht noch mal zu einem guten Leben, wir haben sie ja angesprochen, drüber nachgedacht werden könnte.
Und das sehe ich überhaupt nicht so. Also für mich ist Begriff der Selbstsorge auch, ja, sind wir, glaube ich, am gleichen Punkt angekommen. Also Freud sagt, du brauchst Arbeit und Liebe, ganz einfach auf den Punkt gebracht. Und Sorge ist so etwas wie Liebe zu sich selbst, Selbstsorge, Liebe zu sich selbst, aber auch Liebe zur Mitwelt und auch Liebe zur Umwelt. Das ist ja das, was ich immer erkläre. Es gibt drei Welten, eigene Welt, Mitwelt, Umwelt, und die wollen wir irgendwie in Einklang bringen. Da soll Resonanz bestehen, auch in Beziehungen. Und da sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir im Moment den größten Resonanzbruch in dieser Welt haben, ist zwischen uns und der Umwelt. Vielleicht noch nicht so mit der Mitwelt da, aber auch. Aber da gibt es einen riesigen Resonanzbruch. Mhm. Und da fehlt Liebe und da fehlt Arbeit. Und wenn ich als Anhänger der alten Griechen den Begriff Selbstsorge richtig begreife, dann heißt das, ich muss mit mir ins Reine kommen, um rausgehen zu können, um was zu tun. Ich schaffe zunächst bei mir die Veränderung, um dann auch die Gesellschaft, auf die Gesellschaft einwirken zu können. Das mache ich mit Arbeit, das mache ich mit Liebe. Und das ist ein Weg. Und das, insofern würde ich sagen, also weswegen haben wir uns jetzt über diese alten Griechen und über französische Philosophen unterhalten. Da ist genau ein ganz wichtiger Punkt, woran wir im Moment leiden. Wir leiden an Resonanzverlust gegenüber der Mitwelt und gegenüber der Umwelt. Sonst würden wir diese Umwelt nicht besinnungslos und sinnlos zerstören. Und würden wir uns nicht alle gegenseitig belügen, dass irgendwie dieser Regen gestern, der fast halb Österreich überschwemmt hat, dass das ja irgendwie nichts mit dem Klima ist. Doch alles völlig absurd. Also weswegen entwickeln wir da keine Liebe zur Umwelt?
Also ich überlege gerade, es zusammenzubringen, weil meine Meinung bleibt, nur weil Freud Glück nicht mit einem guten Leben verbindet. Für mich ist es ein ganz wichtiger Begriff, bedeutet für mich sehr viel und umfasst die Dinge, die mir wichtig sind. Wenn ich die leben kann, dann bin ich glücklich. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade so nachvollziehen könnt, wie ich es gesagt habe. Aber das soll jetzt uns auch gerade gar nicht weiter beschäftigen, sondern ich brenne darauf, und da ist es jetzt auch an der Zeit, wie wir gesprochen haben, dass wir wirklich uns nochmal die Zeit nehmen, nach vorne gucken und auch schauen, wie können wir das, was wir uns erarbeitet haben, für den einzelnen Menschen in Zusammenhang bringen mit den Infrastrukturen des Lebens. Braucht es da eine neue Organisation oder lässt sich das in der heutigen Zeit auch vielversprechend nachhaltig integrieren. In diesen unruhigen Zeiten total spannend. Und lasst uns die Zeit nehmen. Ich freue mich da auf den zweiten Teil mit euch. Und sag jetzt erstmal Tschüss, auf Wiedersehen und aber auch gleich bis bald. Vielen Dank. Ciao.
Ja, bis dann wieder. Ciao.